Lieber himmlischer Vater, teils bekannt ist diese Geschichte, sie vielleicht schon hier und dort gehört. Und gerade in dieser Weihnachtszeit wird auch diesen Teil dieser Geschichte uns häufig vorgetragen. Ich bete darum, dass du uns nun auch durch diese Geschichte konkrete Weisung gibst. Bete auch darum, dass du uns Anteil haben lässt an dieser großen Freude, die diese Weisen damals hatten. Aber auch, dass wir zu diesem Opfer kommen, dir gegenüber, und wirklich wieder ganz neu und frisch dazu, zu dir zu kommen, dich zu opfern, all das, was wir haben, all das, was wir sind. Nun bitte ich dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns aufdeckst, was du uns hierzu und heute zu sagen hast. Amen. Nun, ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Betrachtung, jetzt mit den Sternen zusammenhängt, da will ich auch drauf blicken, diese hektische Zeit, die vielleicht jetzt hinter uns liegt, ja, jetzt sind die meisten Päckchen gepackt und kann man vielleicht auch etwas zur Ruhe kommen. Ich habe auch in Mitte dieser Zeit irgendwie einen Schlag bekommen. Ich bin gegen eine Tür von unserem Auto gelaufen und da habe ich tatsächlich Sterne gesehen. Aber es hat mit diesem Stern nichts zu tun, den hier jetzt angedeutet ist. Also es hat mir nicht eine große Erleuchtung gebracht, höchstens, dass ich entdeckte, nun musste mal etwas ruhiger machen. Nun, hier in dieser Geschichte ist tatsächlich etwas aufzumerken, dieses Siehe. Also steht ja, zu Anfang der Geschichte, da kamen Weise vom Morgenland. Und sie haben diesen Bericht da in Jerusalem wohl irgendwie kundgetan, sodass ganz Jerusalem in Entsetzen kam. Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland. Ich möchte zunächst mal auf den Stern ein wenig eingehen. Heute sieht man auch überall Sterne. Meistens sind es eben diese fünfzackige Sterne, ist eigentlich den Druidenstern ein Teil, auch was in einer ganz anderen Spiritualität gehört. Eigenartigerweise setzt aber diese Form des Sterns sich durch. Nun, das hat mit eigentlich diesem Bibeltext nichts zu tun, aber vielleicht dennoch wiederum auch wieder was. Dann haben wir den sogenannten Davidsstern, 6 Zacken. Nun, diesen Stern sieht man sehr selten, hätte immerhin ein gewisser Bezug zum jüdischen Volk. Wie aber diesen Stern ausgesehen haben möge, da kann man drüber nachdenken. Manche meinen, es sei vielleicht ein Sternschnuppe gewesen. Und das ist etwas zu schnell, weil so ein Schnuppe geht schnell vorbei. Und die Weisen haben sich davon leiten lassen, bis er stillstand. Nun, das ist mit einem Schnuppe normalerweise nicht der Fall. Oder manche meinen auch, dass vielleicht eine bestimmte Sternenkonstellation oder auch Planeten dazu gedient hätten, dass jetzt was ganz Besonderes zu sehen war für diese Weisen aus dem Morgenland. Nun, ob es ein Sternschnuppe gewesen ist oder eine Konjunktion der Planeten, da gibt es auch Berechnungen, dass in etwa um diese Zeit eine besondere Konjunktion wohl da gewesen sei. Dann sagt Arnold Fruchtenbaum, das kann gar nicht ein Stern gewesen sein, denn ein Stern kann nicht erst dort erscheinen und dann wieder neu an einem anderen Ort und dann von Nord nach Süd bewegen und dann auf einmal stillstehen. Das geht mit einem Stern nicht. Er sagt, das muss irgendwie eine Offenbarung Gottes seiner Herrlichkeit gewesen sein, und er benennt das die sogenannte Shechina. Herrlichkeit Gottes, die wohl dort erschienen sei, die offensichtlich in Form eines Sterns da war. So sagt er es. Manche meinen, es sei ein Komet gewesen, aber es könnte ja auch eine Art Supernova, ein ganz neuer Stern. Denn das haben Astronomen wohl häufiger wahrgenommen, dass tatsächlich dann und wann auf einmal neue Sterne erscheinen und nach einer Weile auch wieder weggehen. Nun, was auch immer, diese Sterndeuter oder diese Weisen müssen sich ausgekannt haben. Denn wenn wir in den Sternenhimmel schauen und wir kennen uns nicht aus, dann wissen wir nicht, ob da ein neuer Stern steht. Nun finde da mal ein neuer raus. Also wenn man richtig schaut in den Sternenhimmel, dann findet man sehr, sehr viele Sterne. Nun dann zu wissen, da ist ein neuer, den haben wir noch nicht gesehen. Das heißt, diese Leute müssen sich ausgekannt haben. Und ich möchte ein bisschen auch zu der Weihnachtsbetrachtung von so einem Krippenspiel also beitragen. Wie ist das dann biblisch einzuordnen, wenn man also diese Figuren, manchmal Holzfiguren und all diese Puppen da zusammen sieht? Ich habe früher mitspielen dürfen mit einem Weihnachtsspiel, ich war überhaupt kein Christ, auch meine Eltern nicht. Ich war das Hinterteil eines Kamels, eine sehr ehrenvolle Rolle, aber ich habe gesehen, dass ein Kamel gar nicht erwähnt ist in der Bibel. Also wir wissen noch nicht mal, ob diese Weisen auf Kamele gekommen sind. Aber ich habe einen König tragen dürfen und vielleicht etwas Segen davon abbekommen. Immerhin heißt es ja auch, dass die Hunde von den Tischen ihrer Herren etwas Krümel abbekommen. Eine wunderbare Aussage darüber, wie die Heiden jetzt Anteil haben dürfen. In großer Demut an dem, was da damals geschah. Lass uns hineinkommen in diesen Segen. Nun kann das ja gewesen sein, dass das alles da zusammenstand. In der Geschichte, die wir gerade gelesen haben, wie alt war das Kind denn da? Und wenn wir in Matthäus 2,16 lesen, da heißt es, dass Herodes, nachdem eben die Weisen weg in ihr Land zurückgegangen sind, und er nun beleidigt war, er wollte natürlich das eine Kind umbringen, und er dachte sich, ich bringe alle um, weil ein König neben ihm konnte einfach nicht existieren. Da heißt es dann, Herodes sandte hin und ließ alle Jungen töten, wir sagen potenzielle Königsanwärter, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von 2 Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Nach dieser Zeit. Das heißt, wenn diese Deutung von dieser Weisen stimmt, hat dieser Stern ja schon, ja, mag diese Sternerscheinung schon 2 Jahre zurücklegen. Kann es sein, dass das Kind ja vielleicht schon 2 Jahre, vielleicht auf jeden Fall 1 Jahr alt war? Also dieses Ereignis hat nicht direkt bei seiner Geburt stattgefunden. Das müssen wir hieraus entnehmen. Das heißt, diese ganze Krippenbetrachtung mit und die Hirten und die Weisen zusammen stimmt einfach nicht. Es tut mir leid, wenn ihr da in eurem Bild von Krippe jetzt ein bisschen gestört seid. Nun, wir müssen aber schauen, was die Bibel sagt. Hier sind 2 Geschichten und diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, ist schon um diese Zeit der Geburt, aber wahrscheinlich frühestens ein Jahr danach. Das heißt, das Kindlein war schon etwas gewachsen. Wunderbar auch. Es soll ja auch. Es war zu Bethlehem in Judäa, wo eben die Weisen letztlich hinkamen, wo das Kind mit seiner Mutter war. Da war eben das Kind und es ist dann in Vers 12 gesagt, dass das Kind in einem Haus war. Also nicht in einem Stall oder in einer Höhle, nein, in einem Haus. Also sie waren umgezogen, vom Stall zum Haus. Und das müssen wir ernst nehmen, ist also eine andere Szene. Also wenn wir jetzt dann vielleicht eine andere Krippe noch aufstellen wollen, da passt auch keine Krippe mit drin, weil wahrscheinlich hat im Haus keine Krippe gestanden. Also da müssen wir das uns anders vorstellen. Ein Haus war wahrscheinlich auch nicht sehr reich oder groß gewesen, aber es war immerhin ein Haus und nicht mehr ein Stall oder eine Höhle. Da sahen sie eben Maria mit dem Kinde. Oder dem Kinde zunächst mal mit Maria. Josef war da nicht erwähnt. Über diese Weisen muss man sagen, wie viele gab es dann? Das steht nirgendwo, dass es 3 waren. Es steht schon in Mehrzahl. Es müssen mindestens 2 gewesen sein. Also hier typisch eben 3. Aber sie waren genannt eben, manche sagen auch Könige, weil sie auch Reichtümer haben und königliche Gaben brachten. Andere sagen, das seien Weise gewesen, diese Übersetzung habe ich jetzt übernommen, oder auch Magier, Sterndeuter oder Astrologen. Nun, in diese Richtung muss man denken, auf jeden Fall müssen sie sich mit den Sternen ausgekannt haben, deswegen ist Sterndeuter auch keine schlichte Bezeichnung, vielleicht Astrologe. Im 5. Jahrhundert meinte man ganz feste, es waren drei gewesen, das hat man wohl festgemacht, an diese drei Geschenke, die diese Weisen brachten. Im 8. Jahrhundert wusste man auf einmal den Namen dieser drei, Gaspar, Melchior und Balthasar. Nun, diese Namen finden wir eben nicht in Matthäus. Nun, das sind einfach Dinge, die da zugedichtet sind, wie so viele Dinge eigentlich auch in diesem Krippenspiel, was ja nicht so stimmig ist. Aber jetzt schauen wir mal diese Situation in dem Hause an. Ich fand das Bild nicht schlecht. Wir haben auch dieses als Kärtchen, als Weihnachtskärtchen verschickt an vielen unserer Freunde. Ich finde es nett, es drückt auch etwas aus. Immerhin sieht das auch hier nach dem Haus aus. Und eine Sache stimmt nicht, also Josef dahinter müssen wir wegdenken, weil der ist nicht genannt, also nach der Bibel. Und auch, ob es drei gewesen sind, müsste man ja sich auch fragen, es könnten noch viel mehr gewesen sein, können auch zwei gewesen sein oder vielleicht noch mehr. Also, oder noch mehr, wir wissen es nicht. Das müssen wir einfach offen stehen lassen, es waren mehrere. Nun, die Beteiligten dieser Geschichte waren natürlich zunächst mal die Weisen, erste Weise, zweite, dann eventuell noch mehr, dann zunächst mal die Juden in Jerusalem. Erstens Herodes, war zwar kein Jude, sei Edomiter gewesen, war aber als der König der Juden entthronisiert, hatte unter sich natürlich die hohen Priester und Schriftgelehrte des Volkes, die ja ihm auch als, man könnte sagen, teils römisch angestellter Herrscher dort Königschaft ausübte. Das Kind dann, und das mit seiner Mutter, Vater, war eben nicht erwähnt hier, aber war wahrscheinlich dann vielleicht zur Arbeit oder was auch immer. Ort und führen, zunächst mal fängt die Geschichte an im Osten, da wo diese Weisen diesen Stern des Königs der Juden sahen. Das war ihre Bezeichnung. Nun interessant, eine typisch heidnische Bezeichnung. Deswegen müssen wir auch annehmen, dass das keine Juden gewesen seien, sonst hätten sie den Messias gesagt. Nein, sie sagten den König der Juden. Sie kamen dann nach Jerusalem und da haben sie dann hin und her gefragt, es war eine große Aufregung da, aber da haben die Schriftgelehrten diesen König eben Christus genannt oder Messias. Und sie haben die Schriften darauf nachgelesen, wo er dann wohl geboren werden könnte. Und dann sagte man in Bethlehem und da ließen sich diese Weisen wieder durch den Stern leiten, wiederum steht so ein Siehe. Und das Siehe ist eine ganz wichtige Sache. Das Siehe steht ja immer da, wo Gott eine Rolle spielt in der Geschichte, wo er hineinkommt. Wir lesen das im Matthäus-Evangelium als erstes, da ist ja alles, die Geburt ist alles gelaufen und dann will Josef seine Anvertraute, seine Verlobte Maria entlassen, weil sie schwanger ist und nicht von ihm. Das weiß er. Und dann heißt es Siehe. In einem Traum wurde ihm dann klargemacht, das ist vom Heiligen Geist gezeugt, nimm deine Frau. Und er tut es. Nun, da greift Gott ein. Sonst hätte Josef anders gehandelt. Nun, dann kommt dieses Siehe in diese Geschichte im Matthäus-Evangelium. Also müssen wir dieses Siehe als ein Gottesoffenbaren betrachten. Gott greift ein durch einige Ausländer. Ja, ist gewaltig. Sie erscheinen auf einmal auf der Bildfläche. Nun, diese Weisen haben eine ganz besondere Weisung bekommen und das ist auch die Entwicklung dieser Geschichte in dieser Stelle in Matthäus 2, dass sie zunächst mal Weisung bekamen. Und nachdem sie die Weisung zum zweiten Mal aufgriffen, das heißt nur zum zweiten Mal den Stern sahen, den ihnen vorausging nach Bethlehem, bekam sie eine Riesenfreude, eine große Freude. Und da will ich auch ein bisschen näher darauf eingehen. Aber auch da blieben sie nicht bei stehen, denn sie gingen schon hin, um diesem Kinde zu opfern. Und so kommen sie, man könnte sagen, von einem auf den anderen. Lass uns diese Geschichte nach diesem Muster mal betrachten. Zunächst mal die Weisung oder die Führung. Bei den Weisen war es seinen Stern. Seinen Stern, eine eigenartige Bezeichnung, nicht nur einen Stern, sondern seinen Stern. Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Nun, da müssen Sie, wenn Sie Sterndeuter gewesen sein, vielleicht eine bestimmte Konstellation dem jüdischen Volk zugeordnet haben und da vielleicht einen neuen Stern drin erschienen gesehen haben. Und da sagen Sie, das ist der Stern von dem König der Juden. Und wir haben in einem Lied gesungen, da wo es daneben ging, da könnt ihr euch vielleicht mal erinnern, wo Matthias und falsche Taste eingehaut haben mit diesem Lied, ja. Du weißt den Sternen ihren Bahn. Du weißt den Sternen ihren Bahn. Das singen wir von Gott. Und das hat Gott ja hier auch getan. Und da waren welche, die das wahrgenommen haben, dass Gott offensichtlich auch in den Sternenwild irgendwie eingriff. Das nahmen diese wahr. Die anderen waren da nicht mit so beschäftigt, auch die Juden, das war nicht so ihre Sache. Nun ist nicht zu sagen, dass jetzt Sterndeuterei geübt werden soll, aber hier hat Gott diese Sache benutzt, zu seiner Ehre. Nun, da ist es bei den Juden so gewesen, dass bei ihnen in Jerusalem die erste Offenbarung oder Kundgebung, dass ein Kind geboren sei, nicht in diese Situation, dass es konkret geboren sei, von den Schriften kam, sondern von den Weisen, von den Ausländern. Muss man nachgehen. Sie waren in Jerusalem, die Schriftgelehrten, hatten eigentlich die Offenbarung Gottes in ihren Händen, hätten auch nachlesen können, hätten sogar Daniel studieren können und tatsächlich ein bisschen rechnen können und sagen, von jetzt muss es in etwa sein. Also sie bekamen diese Offenbarung von den Weisen aus dem Osten. Als aber diesen König Herodes das hörte, da wurde er bestürzt. Nun, zweiter Punkt, dann wurden natürlich die Juden, das heißt die Schriftkundigen, von Herodes gerufen, weil er kannte sich auch nicht aus damit, und hat sie geholt und hat ihnen befragt, die Hohepriester und Schriftgelehrten, und erkundigte sich bei ihnen. Das war die zweite Weisung, die Herodes in dem Sinne als König in Jerusalem suchte, Kundigen, Menschen, die sich auskannten. Interessanterweise war die zweite Weisung für die Weisen aus dem Osten dann von Herodes. Denn Herodes hat dann mit ihnen gesprochen und hat gesagt, geht nach Bethlehem. Nee, weiter noch, er sandte sie. Für diese Weisen mag es vielleicht auch vornehme Leute gewesen sein. Sie hatten immerhin teure Gaben dabei gehabt. Gewiss auch ein paar Kamele, aber das wissen wir nicht. Aber Herodes sandte sie und sie waren gewiss verehrt. Nun werden wir von dem König, der noch auf dem Stuhl sitzt, gesandt zu dem anderen König. Dann waren die Weisen wieder da, oder zunächst mal die Juden, nochmals weiter gewiesen, also ist diese Weisung oder Führung von ihnen natürlich durch die Schrift, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und nun haben sie Micha 5, Vers 1 zitiert, denn da heißt es, dass in Bethlehem diesem Kind geboren werden würde. Die Weisen wurden danach wieder durch den Stern geführt. Siehe, zum zweiten Mal, dieses Siehe, also wieder ein Eingreifen Gottes. Gott hat wohl gesehen, was für Chaos da in Jerusalem los war. Auch die Weisen waren ganz bestimmt irgendwie irritiert von all dem Wirrwarr, was sie dort hörten. Und nun hat Gott wieder eingegriffen. Und er leitete nun selbst durch diesen Stern, und die Weisen haben wohl wahrgenommen, dass diesen Stern genauso aussah wie der Stern, den sie im Morgenland gesehen haben, und wies sie dann nach Bethlehem. Ergebnis, diese Weisung, war einerseits bei den Juden Bestürzung. Nun, das ist gar nichts Positives. Sie hätten sich doch freuen können. Nun ist der Messias doch da, davon ist geschrieben. Sie haben sogar die Schriften darauf nachgelesen und gesagt, ja, in Bethlehem wird er geboren. Aber sie sind bestürzt. Müssen wir mal vorstellen, was da eigentlich abgeht. Was für ein schreckliches System damals vorherrschte in Jerusalem. Ein König, Herodes, ein grausamer Mann, Edomiter, Feind eigentlich der Juden, aber die Juden sind abhängig von dem. Die Schriftgelehrten und hohen Priestern, die leitende Religiöse, aber auch weltliche Führer des Volkes waren von ihm abhängig, also steckten teils mit dem System. Und nun wurde das System erschüttert, denn sie dachten vielleicht im Hinterkopf, doch nicht jetzt, Gott. Unter diesem König deinen Messias zu senden. Also das kann und darf nicht wahr sein. Der muss weg, denn diesen König würde jeden, der einen Anspruch hat auf Messianität, auf Königsherrschaft, umbringen. Und da haben sie recht, sie haben es recht erkannt. Also war Bestürzung da bei den Juden und bei Herodes. Nun, das war eine Geschichte, die durch ganz Jerusalem hindurchging. Hauptstadt der Juden. Nun, dahin kamen doch die Weisen, denn sie meinten, wir haben den König, die Juden, seinen Stern gesehen, dann müssen wir nach Jerusalem, Hauptstadt der Juden. Nun, bei den Weisen eine andere Reaktion. Eine andere Religion, können wir sagen. Vielleicht hier die bessere. Freude. Eine sehr große Freude. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Wow! Wie andersartig diese beiden Reaktionen. Und möchten wir diese große Mark dazu beigetragen haben, dass sie sich danach mit großer Freude gefreut haben. Dann, spirituell gesehen, mag es auch ein Stück weit die Erfüllung religiöser Erwartungen oder Prophetien gewesen sein. Denn man kann sich fragen, wie können sie überhaupt diese Gedanke gehabt haben, dass es ein König der Juden gibt, wo sie hingehen müssten, ihm sogar zu huldigen. Vielleicht, auch wieder ein Tipp von Arnold Fluchtenbaum, wenn diese Weisen aus dem babylonischen Reich gekommen sind, mögen wir vielleicht da Quellen sehen bei ein ganz Bekannter, der dort damals lebte, also 500 Jahre davor, Daniel. Daniel hat ja bei dem König mitgeherrscht oder mitgeleitet, dem ganzen Volke. Und da war diese Geschichte, wo eben König Nebukadnezar einen Traum hatte, diesen Traum nicht sagte und sagte zu allen Weisen, Sterndeuter, Magier und so weiter, sagt mir den Traum und seine Deutung oder ich bringe euch um. Und diese Geschichte ging so zu Ende, wir kennen die Geschichte ja, dass nur Daniel durch Gottes Offenbarung das erfüllte, was der König forderte. Und so hatte er eigentlich oder im Wesen alle Sterndeuter, alle Magier gerettet. Und wurde darüber hinaus eingesetzt als Oberste aller Weisen, aller Sterndeuter. Das heißt, alle Sterndeuter und Magier waren, man könnte sagen, auf ihm ausgerichtet und haben gewiss manche Weisungen, vielleicht auch seine Texte, auch wegen dem Zeitpunkt der Geburt Christi oder seines Todes ist ganz klar zu deuten und war ganz klar auszurichten, mögen sie gehabt haben in Kombination mit ihrer Sterndeuterei, mag da eine Quelle sein, die jetzt zum Tragen kam. Und gewisse Sinne auch eine Hoffnung, die sie durch ihren obersten Sterndeuter Daniel damals bekommen haben. Ein wichtiger König. Ein König der Könige. Und in diesem Traum war es ja so, dass genau diesem König und das Königreich, was darauf folgte, wie ein Stein war, die alle anderen Reiche umrollte. Und da müssen sie schon gedacht haben, okay, was Wichtiges. Nun haben sie vielleicht auch da ein Stück weit in Erfüllung gesehen von Prophetien, die sie haben. So mag es sein, dass auch bei manchen Heiden vielleicht Stück weit von Gott her Dinge vorhanden sind, die ihnen ein Anweis sind, ein Hinweis auf den Kommenden. Nun haben sie sich, diese Weisen, auch gefreut über diese persönliche Führung, die sie dort empfingen, aber dann darüber hinaus natürlich die Verheißung oder die Prophetie, die stattgefunden haben, mag auch hier, vielleicht war es auch das Ziel ihrer persönlichen religiösen Suche. Wir müssen sehen, dass es einige Weisen waren und nicht im ganzen Morgenland, was hier auftraben kam. Aber einige hatten das so gesehen. Und es ist wunderbar zu sehen, dass auch heute Ähnliches geschehen darf. Dass Einzelnen aus fernöstlicher Spiritualität, darf man das so deuten? Oder Esoterik? Gewiss hatten diese Weisen einiges von dem gehabt. Auf einmal erkennen, es geht um diesen einen Jesus. Und dann alles andere hinwegtun und sagen, das hat nichts hier zu suchen. Das war übrigens auch häufiges Thema, meine Weihnachtskärtchen, das ich da geschrieben habe. Diese Weisen hatten etwas erkannt. Nicht, dass sie diesem Kindlein irgendwelchen Weisheiten ihrerseits verkündigen sollten, sondern sie brachten es Gaben. Sie opferten diesem Kindlein. Eine ganz andere Reihenfolge, als was wir heute sehen. Heute sehen wir, dass die Christenheit durch fernöstliche Methoden überflutet wird. Ich war ja vor einiger Zeit, einige haben auch dafür gebetet, und ganz kurz darauf eingehen, dass ich in Frankfurt war und dort war ein Treffen, und das war ein Treffen von der katholischen Kirche, und da ging es darum, dass ich darstellen durfte, dass ich Buddhist war, jetzt aber Christ, aber die wollten das gar nicht so gerne hören. Die wollten vielmehr die Kombination von Christentum und Buddhismus hören und waren so auf mystische Wellen und so weiter, hatten große Worte darüber, hörte sich alles sehr weise an, selbst eigenweise oder fernöstlich weise. Nun, das wollten sie alle hören, und deswegen war mein Einsatz an sich gut, danke für die vielen Gebete, ich konnte mich klar ausdrücken, aber da war wenig Ohr für diese Richtung. Und das ist heute häufig sichtbar in den Gemeinden. Dann diese große Freude, nun eine Freude im Himmel, eine Freude Gottes, eine Freude, die von außen gegeben ist, die alles übersteigt, das mag vielleicht auch bei diesen Weisen eine Rolle gespielt haben. Wir finden da einige Anweisungen, zum Beispiel Johannes 3, 29, da war es so, dass Johannes der Täufer als letzte der alttestamentlichen Propheten auf Jesus hinweisend dann sagte, der Braut, der die Braut hat, ist der Bräutigam, Jesus. Der Freund des Bräutigams, er selbst, Johannes, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams, diese meine Freude nun ist erfüllt. Und die hohe Freude ist für den letzten Ankündiger des Messias, Johannes der Täufer, enorm gewesen. Und da war seine Freude nun durch erfüllt. Dann sagt Jesus seine Jünger in Johannes 15, Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude fühlig werde. Meine Freude kommt in euch. Eine unvergängliche Freude. Nicht eine von den Menschen geweckte, die mal da ist und mal nicht, aber eine, die da bleibt. Und so sagt es Jesus auch in Johannes 16, Vers 22, bevor er stirbt, seinen Jüngern, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude nimmt niemand von euch. Das heißt, es ist eine bleibende, eine ewige Freude. Nun, das hat eine ganz andere Qualität. In diesem Sinne hat auch der Apostel Paulus in Philipper 4 das aufgegriffen, indem er die Christen sagte, freut euch. Und dieser Aufruf, das können wir nicht immer machen, ist deswegen gegeben, weil die Freude Gottes, die da ewig ist, nun uns gegeben ist und wir diese Freude zu jedem Zeitpunkt anzapfen können und das auch tun sollen. Die Geschichte in Matthäus 2, Vers 11 beschreibt nun, als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Nun kommen sie über diese große Freude hinweg, man könnte sagen, oder aus dieser großen Freude hinaus zu dem Kindlein. Sie werden dahin geführt und wissen auch, wir müssen dahin. Man könnte sagen, aus dieser großen Freude, wo man drin stecken bleiben könnte und sagen, das ist Ziel der Sache. Und sie sagen auch immer mehr, Hauptsache, wir haben schöne Gefühle und dann sind wir am Ziel. Der Weg ist das Ziel. Pure Esoterik. Das wird häufig in auch christlichen Gemeinden so geübt. Hauptsache, wir haben irgendwie ein gutes Gefühl, dann sind wir da. Nein, diese Freude, wenn wir auch zeitweise diese Freude da ist, soll zu dem Opfer hinübergehen. Ein Opfer des Kindes. Diese Weisen hatten das verstanden. Es war vielleicht zunächst mal eine Opferbereitschaft als Ergebnis dieser ewigen Freude. Und das soll das Ergebnis sein. Betrachten wir nun wieder dieses kleine Bild. Ich finde es wirklich wunderbar, wie auch da drin zum Ausdruck kommt. Wie diese Weisen dastehen mit ihren Gaben, dem Kindle. Nun, das Kindlein ist noch etwas klein, es mag etwas älter gewesen sein, es konnte vielleicht sogar schon stehen. Aber das passt nicht ganz in unser Bild, Entschuldigung, aber das muss so gewesen sein. Nun, sie fielen nieder und huldigten ihm. Also man muss sich mal vorstellen, sie fielen nieder. Es war nicht nur so ein bisschen komisch so. Das war jetzt mein Gang, als ich da bei dem Kindlein kam, also ein Kind von 4 Jahren alt, das mein Guru sein sollte, fand ich es komisch. Aber weil es sich so gehörte, habe ich mich vor dem verneigt. Aber diese, die fallen auf den Boden. Wie wenn sie nun durch diese Freude überführt, ganz und gar wissen, das ist ihm. Es ist nicht nur gemacht. In diesem Kindlein ist all das gekommen, was verheißen ist, wenn sie auch keine große Ahnung davon hatten, durch die Freude, die ihn jetzt erfasste, ahnen sie doch jetzt viel mehr. Bei Zachäus, wir kennen diese Geschichte, ist es ja auch so, dass Zachäus ja Jesus mit Freuden aufnimmt und aus dieser Freude heraus eine Opferbereitschaft entsteht. Er sagt dann, siehe Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vielfach. Aus dieser Freude der Aufnahme Jesu kommt auch genau bei Zachäus diese Opferbereitschaft zum Tragen. Nun, zweite Sache, was Opfergaben angeht, war es sonst so, dass sie nun ihre Schätze öffneten und diese Gaben ihm, das heißt dem Kindlein, auch wirklich gaben. Mag es auch eine Vorschattung sein auf das, was dann auf den neuen Himmel und neue Erde stattfindet. In Offenbarung 21, 24 davon berichtet, dass die Nationen in ihrem Lichte wandeln werden, im Lichte Gottes und des Lammes, und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Nun, wie diese Herrlichkeit dann aussehen wird, das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass auch da ein Opferbereitschaft ist und da ein Opfer auch in diesem neuen Himmel und neue Erde dem Lamm gegenüber sein solle. Und ich habe hier noch ein Stichwort, möchte ich kurz erwähnen, weil es mir irgendwie wichtig geworden ist. Diese Weisen erscheinen auf einmal auf der Bildfläche. Wir wissen nicht genau, wo sie hergekommen sind. Es ist wie bei Melchisedek. Dieser König von Salem, König des Friedens und König der Gerechtigkeit, als Priester Gottes in Ewigkeit beschrieben wird. Der kommt den Abraham entgegen und kommt ihm mit Brot und Wein entgegen. Abraham erkennt eben diese Priesterschaft und gibt ihm, diesen Melchisedek, den Zehnten. Nun, ich musste ein bisschen an diese Geschichte denken, als ich jetzt über diese Weise nachdachte. Denn es ist nichts von ihnen geschrieben vorher. Man weiß nicht, woher und auch, wohin sie dann gegangen sind. Keine Ahnung. aber sie erscheinen auf einmal als Teil der Offenbarung Gottes. Wunderbar. Nun geben sie diese Weisen wirklich Gaben. Zunächst mal Gold, Reichtümer dieser Welt. Das war nützlich. Denn wir müssen es so sehen, dass diese ganze Geschichte nun so ein Entsetzen ausgelöst hat in Jerusalem und ganz gewiss Klarheit bei Herodes, das Kind muss umgebracht werden. War es nun schon ein Jahr zurück? War das Kind schon ein klein bisschen herangewachsen? Schon etwas stabilisiert? Wir waren in Afrika und haben dann festgestellt, dass bei kleinen Babys, wenn sie schwach sind, das erste Jahr am gefährlichsten ist. Wenn man das mal überbrückt hat, gerade da in solchen armen Ländern, dann ist man schon ein bisschen weiter. Dann hat ein Kind schon eine gewisse Eigenkraft. Nun, diese Schonzeit war dem Kind gegönnt. Aber nun war große Unruhe da. Und nun sah es so aus, dass sie wohl in Exil gehen mussten. Und das ging es ja auch. Und dazu konnten sie ruhig ein bisschen Gold gebrauchen, um diese Kosten in Ägypten zu bestreichen. Sinnvoll. So führte Gott seinen Sohn. Dann Weihrauch. Man könnte sagen, Zeichen vielleicht auch von ein geheiligtes Leben, ein abgesondertes Leben von Opfer. Man könnte sagen, in den Tempel hinein. Neutestamentlich ist das Opfer eines geheiligten Lebens unser Leben, wenn wir es ganz für Gott absondern und für ihn leben, ihn dienen. Nun, dann auch Myrrhe. Da ist die völlige Hingabe sogar des Lebens angedeutet. Man sagt wohl, dass diese drei Gaben ja auch wohl Jesu selbst andeuteten als König, Gold, Weihrauch ist dann wohl Gott geweiht, also Jesus als Gott, und Myrrhe, da ist sein Opfertod mit angedeutet. Nun, das ist hier nun stattgefunden. Nochmals ist es so, dass diese Weisung bei den Weisen eine enorme Freude auslöst. Und ich habe jetzt die Freude unter dem Opfer geordnet. Denn sie wussten, dass bei der Freude selbst nicht stecken bleiben war. Das Wunder bei diesem Weisen, wenn sie auch Sterndeuter waren, war auch, dass sie, die sie doch eigentlich Sternen anbeteten, nicht dabei blieben, diesen Stern anzubeten. Sie hätten doch auch dort ein Altar aufbauen können und sagen, das ist der Stern, das ist er. Ein Stern ist ja beeindruckender als ein einfaches Kindlein. Aber sie wussten, sie müssen weitergehen. Sie müssen aus dieser Freude zum Opfer kommen. Und das ist auch bei uns. Wenn wir vielleicht auch Weisung, persönliche Weisung bekommen haben, wodurch wir vielleicht sogar zum Glauben gekommen sind oder wo wir im Glauben gestärkt werden, darüber auch Freude empfangen haben oder empfanden haben, beide, dann sollen wir darüber hinaus weitergehen, den Herrn nun ganz und gar zu dienen, unser Leben als Opfergabe darzustellen. Nun schauen wir noch mal einmal das Bild an, diese Hingabe, dieses Opfern. Lass uns etwas davon mitnehmen. Wir wissen, es geht nicht nur um ein Kindlein. Es geht um Jesu ganzes Leben. Aber die Huldigung in diesem Sinne ist ja auch wohl erstaunlicher noch dem Kinde gegenüber, als wenn es ein prächtig aussehender König sei. Und so müssen wir es auch sehen. An Jesus selbst war damals nicht viel zu sehen. Er war ein normales Kindlein. Seine Mutter, eine normale Mutter. Es waren viele Kindlein in diesem Alter, die gerade geboren waren, in diese ganze Sache. Die wurden ja alle von Herodes ja noch umgebracht. Es hätte ja ein anderes Kindlein sein können. Da war ja äußerlich nichts zu unterscheiden. All diese Bilder mit irgendwelchen Heiligenscheinen, die sind alles Blödsinn. Es war ganz schlicht. Aber nun in dieser Normalität von dem besonderen Stern war es auch vielleicht, wenn es Fruchtenbaum recht hat, die Herrlichkeit Gottes, die ihn darauf deckte. Die Herrlichkeit mag auch diese göttliche Freude gegeben haben. Wenn es das auch gewesen ist, wunderbar. Aber sie waren dennoch bereit, in der Tatsache, in der Realität, ihr Opfer darzustellen. Nun, möchte Gott letztendlich eine Opfergabe eines veränderten Herzens, eines erneuerten Geistes haben. Da geht es wirklich hin. Im Psalm 50, Vers 23 fängt das an mit Dankopfern. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das heißt, häufig fängt es an mit Dankbarkeit, wenn wir opfern wollen. Wenn wir dahin kommen wollen, uns ganz zu opfern. Jesaja 57, Vers 15, da heißt es, dass Gott bei denen wohnt, die zerschlagen und gebeutelten Geistes ist. Nun, da ist vielleicht nicht direkt davon die Rede. Aber dieses Zerschlagensein und Gebeuteltsein können wir vielleicht hinter den Zeilen in dem Sinne lesen, dass diese Weisen tatsächlich ihre Weisheit hingeworfen haben und gesagt, das ist nichts wert. Wir kommen mit dem Opfer einem Kinde gegenüber, von dem ja können wir erwarten, das wahre Leben. Nun, das ist eine Demütigung, zu sagen, all das, was ich bis hierhin gelebt habe an Blödsinn, hat mir nichts gedient, hat mir nichts geholfen. Da mag ich manchmal drüber zerbrochen sein. Auch vielleicht in manche scheinbar gute Hingabe Jesus gegenüber, die doch sehr eigen ausgerichtet ist, wo ich auf meine Lorbeeren aus war und nicht darauf hin, den Herrn Jesus wirklich zu ehren. Auch darüber mag der Herr unser Herz zerbrechen. Dann sehen wir, dass in Matthäus 2,12 gesagt wird, nachdem sie dann einen Traum empfangen haben mit göttlicher Weisung, nun kam wieder neue Weisung, dass sie dann auf einen anderen Weg wieder zurückgingen zu ihrem Land. Auf einen anderen Weg. Ganz wichtige Sache. In dem neuen Tempel, den Tempel in Hesekiel beschrieben, wird gesagt, dass da dem Volke in diesem ganzen Gelände des Tempels zu einem Tor hineingeht und nicht zu dem gleichen Tor wieder herausgehen darf, sondern zu dem gegenüberliegenden Tor herausgehen soll. Ein schönes Bild. So könnten wir das auch praktizieren. Wir kommen da heraus und dann gehen wir da rein, also da rein und da raus. Es geht natürlich um die Symbolik. Es geht darum, dass ich nicht herausgehe wie der gleiche, wie ich reingekommen bin. Das ist, was hier gesagt wird. Und das möchten wir vielleicht auch von diesen Weisen lernen. Wenn wir vielleicht auch wissen und ahnen, aus welcher Klamotte ich komme. Und das mag noch so schön aussehen, da mag noch so viel auch christlich positiv und gut gemeinte Tradition dabei raus sein. Aber vieles von dem mag uns sogar gehindert haben, dem Kinde selbst gegenüber zu opfern. Auf einen anderen Weg wieder hinauszugehen, verändert. Und darüber schreibt uns das Neue Testament. Paulus an zwei Stellen erwähnt dann eben diese neue Kreatur, diese neue Schöpfung. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, wenn jemand in Christus ist, nun ist die Erneuerung komplett, so ist er eine neue Schöpfung. Er ist ganz und gar erneuert. Da geht es drum. In dem Galatertext, da ist es ja gesagt, dass Beschneidung oder nicht beschnitten sein, das heißt diesen Text in Galater 6, Vers 15, überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, ob ich irgendwelche Leistung gebracht habe, hier oder dort, auch nicht. Nur eine neue Schöpfung, das ist, was Sinn macht. Das wird Frucht bringen. Das wird belohnt werden. All das, was aus dem erneuerten Herzen, eben diesem Herzen in Christus, erbracht wurde. Eine neue Schöpfung. Da heißt es, das Alte ist vergangen. Diese Tür haben wir nun hinter uns gelassen. Und nun wiederum, siehe, siehe. Beachten wir dieses Siehe. Denn bei Siehe, nochmals gesagt, in der Bibel geht es immer darum, wenn Gott eingreift oder wenn er eingegriffen hat. Und die neue Schöpfung ist immer nur da stattgefunden, weil, wo Gott in unser Leben eingegriffen hat. Wo wir am Ende waren mit unseren Methoden, Mitteln und so weiter. Und wo wir es vielleicht zu unserem Schrecken feststellten, all das, was wir jetzt vermeintlich fromm vielleicht getan haben, hat keinen Wert. Es geht um Erneuerung, eine neue Schöpfung. Siehe, von Gott ist es ausgegangen. Diese neue Schöpfung ist in Christus und nicht von mir selbst ausgeübt und gelebt, sondern komplett von ihm gegeben. Ich muss da hineinschreiten, in diesem Sinne wandeln. Eine wunderbare Sache. Siehe, Neues ist geworden. Okay, stehen wir auf. Ich möchte ein Gebet sprechen und dann singen wir miteinander Stern, auf dem ich schaue. Oh, lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt geboren wurdest. Und dass sogar einige Ausländer, diese Weisen aus dem Morgenland, ohne irgendwelchen Geschlechtsregister, ohne dass Namen bekannt waren, ohne dass man weiß, wo sie dann danach hingegangen sind, wie es ihnen weitergegangen ist, dass sie Teil der Offenbarung Gottes wurden, dass ihnen kundgetan wurde, dass du geboren warst und dass das dann in Jerusalem bei den vielen Schriftgelehrten und hohen Priestern dann bekannt wurde, bei Herodes, Aufregung auslöste. Aber wir sehen, und das wollen wir verfolgen, dass nicht die Welt angesprochen ist. Die Welt ist durch ihren eigenen Eigensinn durcheinander. Und wir wollen auch daraus aufstehen, auf dich zu blicken. Wir wollen auch diese Riesenfreude, die du auch diesen Weisen zuteil hast kommen werden, in uns empfangen. Beschenke du uns mit bleibender, ewiger Freude. Wir wollen aber auch in diesen Dienst eintreten und dir über Jesus unser Leben geben. So halt uns fest in den Aufblick auf diesen Stern. Nicht, dass wir den Stern anbeten, sondern als Zeichen nun auch erkennen und dadurch uns verändern lassen. Bitte dich, dass du uns in diesem Sinne weihnachtlich segnest. Amen.